Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Ich spreche heute erneut mit Turit Müller und dieses Mal geht es um Beziehungen nach der Beziehung. Hallo Turit, schön, dass du wieder da bist.
Moin Isabel, ich freue mich auch.
Du bist ja meine Rekordbesucherin, Rekord von den Zuhörenden, aber auch von der Häufigkeit der Besuche. Dennoch mag es Menschen geben, die den Podcast erst jetzt für sich entdeckt haben und damit auch dich. Deswegen stelle ich doch gerne noch mal kurz vor.
Ja, moin, ich bin Turit und ich bin irgendwie wie die Jungfrau zum Kind zum Schwerpunkt narzisstische und toxische Beziehungen gekommen. Und das kam so, einerseits bin ich Psychologin und andererseits habe ich selber so eine Beziehung erlebt, habe einen Ratgeber darüber geschrieben und seitdem begleite ich viele Menschen auf ihrem Weg, damit umzugehen oder auch da rauszugehen und mache so schöne Dinge wie in deinem Podcast.
Und du hast auch einen eigenen Podcast, kommt alles in die Shownotes, Buch, Bücher. Du hast ja mehrere Bücher geschrieben und auch aufgenommen. Dazu erzählst du bestimmt gleich noch was. Du hast ja schon angesprochen, verdeckter Narzissmus, generell belastende, dysfunktionale Beziehungen sind dein Thema. Und heute möchten wir über was Schönes sprechen. ist ja nicht immer ein einfaches Thema, sondern oft auch wirklich schwierig zu erkennen. Dazu haben wir ganz viele Folgen aufgenommen. Heute wollen wir darüber sprechen, wie es weitergehen kann nach so einer Beziehung, wenn man sich gelöst hat und man eine neue Beziehung eingehen möchte. Warum kann das herausfordernd sein?
Naja, wenn man so eine schwierige Beziehung hinter sich hat, dann hat man ja einen doppelten Vertrauensbruch erlebt. Das heißt, man hat erlebt, der Mensch, von dem ich dachte, dass er mir am nächsten und wohlgesonnensten ist, hat mir richtig geschadet, bis hin vielleicht zu missbräuchlichem Verhalten. Und das heißt, wenn ich diesem nahen Menschen nicht trauen kann, wie soll ich irgendwem trauen? Und gleichzeitig habe ich ja erlebt, oh, und ich habe es zu spät gemerkt. Das heißt, wie soll ich meiner eigenen Einschätzung, meiner Menschenkenntnis je wieder vertrauen können, wenn sie mich so in die Irre geleitet hat? Das bedeutet, dass wir so ein Gefühl haben können, wie ich sitze im Cockpit und meine Geräte fallen aus. Ja, wie soll ich sagen, wo oben und unten ist? Das hat ja schon mal nicht funktioniert. Und wenn man sich also ohne Geräte dann auf die Startbahn begibt, dann ist es ziemlich gruselig, ja, weil wir einfach nicht wissen, erkenne ich rechtzeitig, wenn ich wieder in so giftigen Dynamiken lande. Und auf der anderen Seite kann es auch dazu führen, dass ich mich gar nicht raustraue und mich so verschließe, um diese Gefahr zu verhindern, dass ich diesen Schritt gar nicht wage und da auch meine Geräte nicht wieder neu justieren kann. Oder aber ich bin ja so ohne Orientierung, dass ich mich voll wieder reinstürze und dann auf die Nase fall, weil es mir eben doch nochmal passiert. Das ist ja leider nicht so selten und daher auch eine berechtigte Sorge, dass ein Mensch nicht nur eine dysfunktionale Beziehung im Leben erlebt, sondern dass das vielleicht immer wieder auch passiert und es dann auch Sinn macht, mal zu gucken, was sind die Gründe im eigenen Leben und Erleben, dass es mir immer wieder so geht.
Also eine kurze Zwischenfrage. Kann man dann sagen, dass dieses nicht so ganz vorhandene Vertrauen in sich selbst nicht auch eine Berechtigung hat? Also dass man vielleicht Auswahlmuster hat, die nicht so wahnsinnig hilfreich sind und bevor man die nicht angeschaut hat, vielleicht eine gute Idee ist, sich nicht in die nächste Beziehung zu stürzen. Ich erlebe relativ oft in meinem beruflichen, aber auch privaten Umfeld, dass gerade nach einer schlimmen Beziehung man schnell was Neues, Schönes will. Wir hatten ja in anderen Folgen schon darüber gesprochen, dass das ja auch manchmal so Suchtelemente enthält. Man will wieder das Positive, wenn es mit der Person nicht geht, dann mit einer anderen. Und das ist ja nicht immer hilfreich.
Unbedingt. Also das wäre auch mein Rat, dass dazu gehört, wenn ich mich wieder auf die Suche mache, dass ich vielleicht erstmal eine Pause einlege und diese Pause auch nutze, um mir selber bewusst zu werden, was ist da eigentlich passiert. Es war wahrscheinlich dann nichts von der Kategorie, es gehören immer zwei dazu. Aber mein Anteil könnte eben, genau wie du es angedeutet hast, sein, dass ich zum Beispiel im Elternhaus solche Muster erlebt habe und sie mir daher so vertraut sind, dass ich nicht rechtzeitig merke, wenn sie mir wieder begegnen und sie mir natürlich nach wie vor nicht gut tun. Ja, um mal ein Beispiel zu nennen, was relativ häufig vorkommt. Naja, und mit Kindern ist die Sache natürlich immer noch mal eine Ecke schwieriger, weil schön und gut, wenn ich alleine noch mal auf die Nase falle. Aber wenn das jemand ist, den ich vielleicht meinen Kindern schon vorgestellt habe oder wenn es mich dann wieder so runterzieht, dass es schwierig wird, für andere da zu sein, weil es mich an mein Limit bringt oder wenn die Person auch Kontakt zu den Kindern hat und dann vielleicht nicht nur mir nicht gut tut, wenn es sich dann als so schwierig wieder entpuppen sollte, sondern auch den Kindern nicht gut tut, dann habe ich da eben nicht nur Verantwortung für mich, sondern auch noch für andere Seelen. Und das wiegt dann natürlich noch ein Ende schwerer.
Man geht ja oft aus einer belastenden Beziehung auch raus mit der, sich selbst Schuld geben, was habe ich meinen Kindern angetan, was für einen Elternteil habe ich für die ausgesucht oder wenn es nicht die leiblichen Eltern sind, welche Umgangspersonen habe ich denen zugemutet, was nehmen die damit und dann kann es sinnvoll sein zu überlegen für den nächsten Schritt, wie ist es auch gut für die Kinder. Angenommen, man ist wieder bereit für die Suche oder fühlt sich bereit für eine neue Beziehung, wie bereitet man sich denn vor?
Genau, da gibt es verschiedene Techniken, die ich übrigens auch beschreibe in meinem Audio-Guide zur Beziehung danach, der jetzt um und bei gerade rausgekommen sein müsste, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Und eine Möglichkeit wäre eben das Timing, das wir schon angesprochen haben, dass es wirklich eine Pause gibt, in der ich mich erstmal wieder sortiere und zu mir finde. Oft bringen uns solche Partnerschaften ja auch weg von uns selbst. Wesentlich kann auch sein, eben das Beuteschema zu ändern. Ja, dass wir nicht immer wieder den gleichen Typus suchen, der uns unglücklich macht und dass wir uns da auf die Schliche kommen. Warum interessieren mich bestimmte Menschen oder warum zieht mich eigentlich Heiß-Kalt-Verhalten an? Warum weckt das in mir die Leidenschaft? Warum finde ich Menschen langweilig, bei denen ich mich sicher fühlen kann? Wie kann ich das ändern? Und allein das wäre wahrscheinlich eine eigene Folge, also dazu gerne den Audio-Guide hören. Aber um mal ein Beispiel zu nennen, könnte man da zum Beispiel Glaubenssatzarbeit machen. Darum geht es auch in diesem Hörbuch unter anderem. Und das wäre zum Beispiel, sich auf die Schliche zu kommen, welche Glaubenssätze bringen mich immer wieder dazu, Menschen zu finden, bei Menschen zu bleiben, Menschen zu akzeptieren, die mich nicht respektvoll behandeln, die meine Bedürfnisse nicht ernst nehmen. Und das sind klassischerweise Glaubenssätze aus der Kiste. Ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht wertvoll, ich bin nicht attraktiv und so weiter. Die dann eben dazu führen, dass wir uns das Gegenteil beweisen wollen und deshalb ganz dringend einen Partner oder eine Partnerin brauchen, die für uns ein Beleg ist, ich bin liebenswert, da ist jemand, der liebt mich. Und dann nicht so genau hinschauen und vielleicht auch, es nicht, dass wir uns selber nicht wert genug sind, da unsere Grenzen so klar zu ziehen, wie sie sein müssten, um uns gut zu schützen. Und das wirkt dann als selbsterfüllende Prophezeiung. Und bei Glaubenssatzarbeit würden wir eben herausfinden, was ist der Glaubenssatz, der mich immer wieder dahin bringt, wenn es so etwas gibt. Ne? Man kann auch einfach Pech haben und an jemanden geraten und das ist so verdeckt, dass man es erst spät merkt und es hat mit einem selbst nicht viel zu tun. Aber wenn es so etwas gibt, den Glaubenssatz identifizieren, den negativen, ihn positiv umwandeln, sodass es für dich ein gutes Gegengift ist, in der Gegenwart, kurz im Ich bleibend und positiv und in der richtigen Größe. Also es darf sich ein bisschen zum Reinwachsen anfühlen, aber nicht übertrieben sein, alle lieben mich, wäre dann vielleicht eher der direkte Weg in den grandiosen Narzissmus und gar nicht so hilfreich als Glaubenssatz. Aber Spaß beiseite. Ne? Sowas wie ich bin genug, ne? Oder ich bin liebenswert könnte was sein. Das ist sehr individuell, was wir brauchen. Und dann zum Beispiel mal zu gucken, okay, und immer wenn ich an eine Mikroentscheidung in meinem Leben komme und ich mir überlege, wenn ich glauben würde, dass ich liebenswert bin, wie würde ich mich dann verhalten? Würde ich dann akzeptieren, wenn ich meine Bedürfnisse kommuniziere hier in der neu sich anbahnenden Beziehung und da wird drüber weggegangen? Nö, würde ich nicht. Ich würde das ansprechen. Ja, und das dann ansprechen. Und dann sehe ich ja, wie reagiert die andere Person auf diese Ansprache. Gibt es da eine konstruktive Klärung oder wird das abgebügelt und in der defensiven Verteidigung abgewehrt? Diese Frage kann schon reichen, wenn ich davon ausgehen würde, dass ich liebenswert bin oder dass ich genug bin, wie würde ich mich dann verhalten? Und das kann das Verhalten sehr, sehr ändern. Und damit auch unsere Entscheidungen in Liebesdingen.
Bevor wir vielleicht gleich mal ein Beispiel durchsprechen, die Techniken, die du eben vorgestellt hast, kann ich die alleine machen mit Hilfe des Audiobooks oder auch ganz alleine? Oder ist es besser, sich da ein Coaching oder eine therapeutische Begleitung zu suchen?
Also man kann es schon mit dem Hörbuch auch alleine machen. Glaubenssatzarbeit, klar, ist recht übersichtlich in der Durchführung, aber man kommt sich natürlich nochmal anders auf die Schliche, wenn jemand mit drauf guckt. Mhm. Und da ist natürlich ein Coaching nicht schlecht, aber ich glaube auch in manchen therapeutischen Kontexten wird Glaubenssatzarbeit angewendet. Sowas kann ja zum Beispiel auch mit Trauma verknüpft sein, ne? Wo habe ich das her, dass ich solche Überzeugungen habe? Dann macht vielleicht auch nochmal eine tiefere Begleitung Sinn in der Traumaarbeit. Und da komme ich dann vielleicht mit kognitiven Methoden auch nicht ran, also mit einfach mal ein Hörbuch hören und eine Aufgabe lösen, je nachdem, ja, wie tief die Verletzungen auch sind, die bei mir dazu geführt haben, dass ich mit solchen Überzeugungen von mir und der Welt rumlaufe.
Ja, ich meinte jetzt auch eher diese unbewussten Kompensationen, diese unbewussten Muster. Ich denke, Glaubenssätze, da machen wir ja gleich ein Beispiel. Ich könnte mir vorstellen, das ist hilfreich, aber Glaubenssätze kann man noch am ehesten alleine, könnte ich mir vorstellen, aber wenn es so sehr unbewusst wird, ist es eben auch unbewusst. Deswegen heißt es ja so, also da kann es schon hilfreich sein. Coaching, sowas bietest du ja auch an und da gibt es bestimmt auch andere oder therapeutische Wege zu gehen, um da an die Bereiche zu kommen, an die man eben selbst nicht rankommt. Zu den Glaubenssätzen, kannst du da mal ein Beispiel mit uns durchspielen?
Ja, sehr gerne. Also nehmen wir doch vielleicht einfach mal, ich bin nicht liebenswert, das wäre ja so ein bisschen der Klassiker unter den negativen Glaubenssätzen. Dann, wie gesagt, ist der Versuch immer, dass wir uns vom Gegenteil überzeugen, dass wir das Gegenteil beweisen. Und verrückterweise führt uns der Beweisversuch vom Gegenteil in der Regel dazu, dass wir uns aber den Glaubenssatz wieder beweisen. Ne? Weil wenn ich mir jemanden suche, auf Teufel komm raus, Hauptsache ich finde jemanden, und der behandelt mich auch nicht unbedingt so, als wäre ich liebenswert, was ich zulasse, da ich ja der Meinung bin, dass ich nicht liebenswert bin. Oder er behandelt mich am Anfang Lovebombing-mäßig wunderbar und ich denke, super, das ist der Typ, der mir beweist, dass ich liebenswert bin. Und es kippt nach ein paar Jahren. Dann bekomme ich am Ende spätestens dieser Partnerschaft also wirklich das Gegenteil nochmal bewiesen, nämlich ich werde so abgewertet und so links liegen gelassen und betrogen und was weiß ich, dass ich wirklich nochmal überzeugter bin als vorher, dass ich nicht liebenswert bin, sonst hätte mich dieser Mensch ja nicht für jemand anders verlassen. Und das zementiert sich. Das ist immer das Problem bei Glaubenssätzen, dass Glaubenssätze dazu tendieren, sich selber zu bestätigen. Und wir gucken nur durch diese Brille auf die Welt. Solange wir einem Glaubenssatz folgen, sehen wir nur Dinge, die diesen Glaubenssatz belegen. Das heißt, es ist wichtig, die Brille zu wechseln und mal durch das Gegenteil zu gucken, durch den positiven Glaubenssatz, damit der sich mal bestätigen kann. Ja? Und das heißt, wir brauchen so eine minimale Akzeptanz der Idee, es könnte falsch sein, was ich da von mir glaube, um da mal den Fuß in die Tür zu kriegen und eben nicht dem auf dem Leim zu gehen, dass wir alles glauben, was wir denken. Und da empfehle ich immer das Was-wäre-wenn-Experiment, dass man mal aufschreibt, wenn ich glauben würde, dass ich liebenswert bin, würde ich. Und dann so Operationalisierungen zu schreiben. Und das könnte sein, würde ich, wenn meine Bedürfnisse in einer Beziehung, welcher Art auch immer, nicht erfüllt sind, das ansprechen. Würde ich darauf achten, ob diese Ansprache dazu führt, dass sich was ändert. Würde ich gehen, wenn sich nichts ändert? Würde ich nicht übereilt die nächstbeste Beziehung nehmen, sondern warten, bis die richtige Person kommt? Würde ich langsame Schritte in diese Partnerschaft gehen, weil ich glaube, dass ich so liebenswert bin, dass man warten kann? So zeigen sich automatisch sehr viele Verhaltensweisen, die man tatsächlich auch Menschen, die aus solchen Partnerschaften kommen, raten würde, um sich davor zu schützen, dass es sich wiederholt. Und das sind möglicherweise Verhaltensweisen, die sehr neu für uns sind.
Das klingt machbar, auch alleine und natürlich auch mit Hilfe von deinen Büchern und Audiobüchern. Angenommen, jemand fühlt sich wieder bereit fürs Dating-Game und möchte neue Personen kennenlernen. Wie kann man sich schützen vor unguten Beziehungen, vor Personen, die einem möglicherweise dann doch nicht gut tun?
Also natürlich hilft es, die sogenannten Red Flags zu kennen, also die roten Flaggen, die Warnzeichen sind dafür, dass hier giftige Dynamiken am Werke sind. Dazu empfehle ich meinen Ratgeber Verdeckter Narzissmus in Beziehung, wo eine große Liste davon drin ist. Aber sehr viel hilfreicher finde ich teilweise auf die Green Flags zu gucken. Was müsste denn da sein, damit es eine gesunde Beziehung ist? Und dazu gehört, um mal ein paar wichtige Beispiele zu nennen, emotionale Sicherheit. Ja, dass ich das Gefühl habe, ich mag mich hier öffnen, ich mag mich hier verletzlich machen. Das wird positiv aufgenommen. Damit wird gut umgegangen. Das Gegenüber macht sich auch verletzlich. Das wird nicht weitergetragen über die Maße. Das wird wertschätzend behandelt. Da macht sich keiner lustig. Im Gegenteil, man ist sehr dankbar, dass es diese Offenheit gibt. Und das merkt man zum Beispiel daran, dass man das Gefühl hat, ich muss mich nicht verbiegen, ich kann nicht selbst sein, ich mag mich auch öffnen und was von mir erzählen und habe davor vielleicht ein bisschen Angst aus den vergangenen Erfahrungen, aber keine Angst, die aus der Gegenwart stammt sozusagen. Das ist ein wesentliches Merkmal. Oder auch, dass Reparatur stattfindet. Ja, wenn es Verletzungen gibt und die wird es geben, weil wir Menschen sind und mit unseren Bedürfnissen manchmal ja einfach aneinander geraten, weil sie unterschiedlich sind oder zu sein scheinen. Oder weil wir was missverstehen oder unabsichtlich jemanden verletzen mit einer unbedachten Bemerkung oder so, dass dann die andere Seite ein Interesse daran hat, das zu klären, das verstehen möchte, auch dazu beiträgt, dass ein gemeinsames Verständnis hergestellt werden kann von dem, was passiert ist. Und dass dann eben auch die Versuche kommen, das wieder gut zu machen, zum Beispiel indem man fragt, was brauchst du, damit du mir wieder vertrauen kannst, damit wir wieder grün sind da eben auch auf meine Bedürfnisse hört und Verantwortung übernimmt dafür, dass diese Beziehungsarbeit geleistet wird, die nötig ist, um diese Verletzung wieder zu heilen, die zwischen uns entstanden ist. Und dann kann eine Beziehung sich eben vertiefen durch so einen Zwischenfall, statt dass es so eine Ansammlung gibt von verletzenden Interaktionen, die immer trennender wird, wie es in Beziehung zum Beispiel mit narzisstischen Personen oft der Fall ist.
Und vor allem auch nicht klärend und nicht zu Veränderungen führend. Ich finde ja generell, dass Konfliktverhalten sehr viel über Menschen aussagt. Das ist ja dann wieder mein Gebiet. Und ich merke auch schnell, wenn ich beruflich oder privat Menschen begegne, wie die Konflikte handhaben. Die meisten von uns sind nicht glorreich in Konflikten. Das gehört auch dazu, dass man da auch sich von seiner oft nicht so liebenswerten Seite zeigt. Aber wenn es entweder gar keine Klärung stattfindet oder das Besprochene nicht gelebt wird, ist es meistens kein gutes Zeichen für die Beziehung und für das Miteinander. Das waren die Green Flags, ja? Hast du noch ein paar Green Flags?
Zum Beispiel, dass man auch sein eigenes Leben noch haben kann, wäre eine Green Flag, und dass die andere Person auch noch ein Leben neben der Beziehung hat. Das ist ganz wichtig, damit das ein Gleichgewicht gibt und nicht symbiotisch wird oder man irgendwann im Kontrollverhalten geschluckt wird oder so. Das wäre auch etwas. Und dass die Person über ihre Gefühle und Bedürfnisse sprechen kann und auch meine Gefühle und Bedürfnisse hören möchte und Verständnis dafür hat, dass eine gewisse emotionale Reife da ist. Und auch das, was du eben gesagt hast, das impliziert ja nochmal eben auch, dass Verantwortung übernommen werden kann, dass Entschuldigungen ausgesprochen werden können und dass eine Entschuldigung eben nicht beim Entschuldigen stehen bleibt. Da kann man ja viel reden, wenn der Tag lang ist, sondern dass eben die Veränderung folgt. Das wäre auch ein Beispiel. Wichtig finde ich aber auch, dass man da das Vertrauen in die andere Person und sie kennenzulernen und zu gucken, ob diese Green Flags da sind und so langsam angeht. Sowieso ist es ja der größte Rat in dieser Selbsthilfeszene, tritt auf die Bremse, ne? Weil alles, was dann eben manipulative Personen machen, ist sozusagen das Gegenteil. Beschleunigen, überschütten mit Liebe und wenn das Feuerwerk vorbei ist, sind wir irgendwo gebunden und wundern uns, wie es eigentlich dazu kam und wo wir eigentlich gelandet sind. Und Bremsen hilft. Und da habe ich eine Technik entwickelt, die ich unter der Schwelle bleiben nenne. Denn dieses Gefühl, ohne Funkempfang und ohne Geräte im Cockpit zu sitzen und deshalb nicht zu wissen, was passiert, das kann sehr beängstigend sein und da hilft Bremsen. Auch im Sinne von zu spüren, wo ist dieser Punkt überschritten, wo ich nicht mehr Schmetterlinge habe, sondern Panik. Und das ist eben immer bei dem nächstgrößeren Bindungsschritt, was immer das gerade für einen Menschen bedeutet. Wir nennen es jetzt Beziehung oder erster Kuss oder Eltern vorstellen oder ne, was Banales. Weiß nicht, ob ich schon mal hier die Geschichte erzählt habe. Bei mir hat sich das an was total Banalem entzündet. Mein Partner hat mir für seine Wohnung Hausschuhe kaufen wollen. Ist ja eigentlich ein netter Gedanke, muss ich die nicht immer mit rumschleppen. Aber das war für mich sozusagen nochmal die Steigerung von Zahnbürste dalassen. wo ich dachte, oh Gott, das ist kurz vor Ehering. Ja, da bin ich so gebunden, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Hilfe, Hilfe, was, wenn ich doch daneben liege, dann schnappt die Falle zu und ich bin wieder weg in einer Beziehung, die mir nicht gut tut und wer weiß, wann ich da wieder rauskomme. Und so eine liebe Geste hat mich in helle Panik versetzt. Und machen wir heute noch Witze drüber. Aber in der Situation hat er es sehr ernst genommen und etwas mit mir praktiziert, was wir dann eben unter der Schwelle bleiben getauft haben. Dass wir merken, wo kommt dieser Hubbel, über den rüberzugehen, Panik macht und dann einfach nicht rüberzugehen. Sondern das zu kommunizieren, das ist mir zu früh. Oder auch mit mehr Background-Information, wenn wir dafür schon genug Vertrauen haben, nämlich zu erklären, warum es für uns wichtig ist, bei unserem Timing zu bleiben. Ne? Dass wir da eben eine Geschichte haben, die es nötig macht, da achtsam zu sein, weil wir sonst Panik bekommen. Und oft ist es eben auch so, dass wir diese Schwelle schon überschritten haben. Die Hausschuhe sind meinetwegen gekauft, weil ich habe mich nicht getraut, das zu sagen oder ich habe erst hinterher gemerkt, dass mir das Stress macht. Und dann ist eben die andere wichtige Disziplin, zurückrudern.
Ich wurde neulich in einem Zeitungsartikel zitiert mit zu viel zu schnell. Da ging es ums Thema Patchwork. Und das gilt auch hier. Und gerade auch wenn Kinder da sind, da reden wir jetzt heute nicht ausführlicher drüber, zu schnell neue Partner vorstellen. Gleich denken, jetzt sind wir Happy Family und jetzt funktioniert alles ganz toll, dass man sich da Zeit lässt. Gerade wenn man was Belastendes erlebt hat, ist also ein wichtiger Tipp und unter der Schwelle bleiben, finde ich sehr schön. Und auch zu sagen, jetzt war es doch zu schnell, ist ja okay. Man darf auch einen Schritt zurücktreten. Und wenn das die Beziehung nicht aushält, siehe oben, passt vielleicht auch nicht. Wenn die andere Person sagt, wie, jetzt habe ich dir schon Hausschuhe gekauft, jetzt stelle ich nicht so an, wunderbares Beispiel, das du noch nie übrigens erzählt hast, dass man dann sagt, naja gut, dann versteht die mich vielleicht auch im Moment nicht.
Genau, das ist nämlich eigentlich ein sehr, sehr praktischer Mechanismus, wenn wir zurückrudern oder wenn wir unter der Schwelle bleiben, dass wir eine Reaktion bekommen. Und diese Reaktion ist fast noch kostbarer, als dass wir da achtsam mit unserer Schwelle sind, weil sie uns zeigt, an was für einen Menschen bin ich geraten. Kann der eine Grenze akzeptieren? Nichts anderes ist das ja. Das ist etwas, was zum Beispiel narzisstische Menschen überhaupt gar nicht gerne machen. Wie geht der mit meinen Bedürfnissen um? Gerade wenn die ja seinen oder ihren Bedürfnissen auch entgegenstehen vielleicht in dem Moment. Ne? Das war ja total lieb und verbindlich gemeint mit den Hausschuhen und wäre sein Bedürfnis gewesen, mir einfach durch diese Geste zu verstehen zu geben, du bist hier willkommen und es ist was Ernstes, was ja auch Vertrauen spenden könnte. Und genau, dann kann es natürlich sein, dass die andere Person nicht im ersten Moment begeistert ist, ja, davon, dass wir das nun doch zum Beispiel plötzlich wieder nicht Beziehung nennen oder was auch immer die Schwelle ist, an der wir gerade zugange sind, weil die natürlich auch Gefühle hat, aber spätestens nach einmal drüber nachdenken und durchatmen, bräuchte es eine verständnisvolle Reaktion. Und was mich immer so besonders rührt, jetzt immer aus dem Nähkästchen geplaudert in meiner Beziehung, ist, wenn sowas kommt wie, ich bin froh, dass es diesen Schutzmechanismus bei dir gibt, weil er dich davor bewahrt, sowas nochmal zu erleben. Also eine Wertschätzung dafür, auch für das, was ich Alarmanlage nenne, was bei mir losgeht, wenn ich irgendein Muster sehe, was irgendwie in diesem Kontext relevant sein könnte. Und so, dass bei mir die Glocken klingeln, uiuiui, Murmeltiertag, erlebe ich das Gleiche nochmal. Also diese Wertschätzung für die eigenen Grenzen und für die Selfcare an der Stelle, das ist ja absolute Green Flag.
Also nicht als Angriff verstehen oder zurückweisen, sondern Verständnis dafür haben, dass es dein Weg ist, mit einer neuen Beziehung umzugehen. Jetzt mal angenommen, jemand hat so ein großes Glück wie du, einen neuen Menschen gefunden zu haben. Dennoch kann ich mir vorstellen, kann es zu Schwierigkeiten kommen in der neuen Beziehung eben, da sind wir gerade schon ein bisschen gewesen, aus den früheren Erfahrungen? Was kann denn zum Beispiel herausfordernd sein in einer neuen Beziehung? Ganz unabhängig davon, wie gut gewählt der Partner, die Partnerin ist.
Ja, naja, die Altlasten sind mit dabei, ne? Das ist ja einfach so. Und da können natürlich auch immer wieder Alarmanlagen klingeln. Und das kann natürlich auch für beide eine Herausforderung sein, weil während das vielleicht in den ersten Monaten noch verständlich ist, man lernt sich erstmal kennen, dass da im Moment die Alarmanlage nochmal angeht, ist es vielleicht nach einer längeren Zeit nicht mehr so logisch, weil man denkt, Mensch, du kennst mich doch noch, wieso denkst du immer noch, ich bin der irre Axtmörder? Das ist für beide auch eine Herausforderung, damit immer wieder umzugehen. Oder eben auch so Flashback-Situationen oder so angelernte Verhaltensweisen zum Beispiel, ist ja antrainiert, dass wir unsere Bedürfnisse nicht äußern bei vielen, weil das immer zu Katastrophen geführt hat. Und das erstmal selber zu merken, spreche ich ein Bedürfnis nicht an und ich traue mich irgendwie nicht richtig. Und habe ich da eigentlich den richtigen Weg, das anzusprechen, weil ich gelernt habe, das immer so ein bisschen drumrum zu eiern und zu kaschieren? Oder wie gehe ich eigentlich mit Konflikten um, die mir auch immer Angst machen, weil das nie so richtig konstruktiv war? Oder auch das Thema Sexualität, was ja auch eine Ebene ist, die in so einer Beziehung ziemlich bespielt wird auf die unterschiedlichste Art. Dazu gibt es übrigens auch einen Audioratgeber von mir, je nachdem, wann du diese Folge hörst, in Kürze oder seit Kurzem. genau, wo es eben nur um die Verletzungen geht, die im Liebesleben eine Rolle spielen, wenn wir uns eben nochmal in eine neue Partnerschaft begeben, aber ja die Altlasten mit dabei haben. Ne? Also zum Beispiel Menschen, die Nötigung erlebt haben, laufen Gefahr, immer wieder in so einen Kreislauf reinzukommen, wo sie spüren, okay, die andere Seite will. Und ich kriege keinen Kontakt dazu, was ich eigentlich will. Und habe aber gelernt, dann zu machen, was die andere Seite will. Jetzt habe ich hier einen Menschen, der ist eigentlich gar nicht gefährlich für mich und der respektiert mich, aber ich bin vielleicht in dieser Dynamik gefangen. Solche Dinge zum Beispiel, darum wird es gehen in dem Audioratgeber.
Sobald ich den gehört habe, nehmen wir dazu eine extra Folge auf, würde ich vorschlagen, Turit. Zum Abschluss vielleicht noch ein paar inspirierende Worte für unsere Zuhörenden.
Es lohnt sich auf jeden Fall, es zu probieren und nicht aus Angst davor, nochmal verletzt zu werden, nicht nochmal rauszugehen. Probier's und wenn du die richtige Person hast, wirst du das daran merken, dass es sich völlig, völlig anders anfühlt als das, was du kennst. Und zum Beispiel in solchen Momenten, wo du Probleme ansprichst, wo es dann nicht heißt, stell dich nicht so an, sei nicht so empfindlich, sondern wo es heißt, oh Mensch, danke, dass du mir das sagst. Ich will immer wissen, wenn du an irgendeiner Stelle nicht glücklich bist. Und natürlich ändere ich das. Und das kann so ein Moment sein, wo man denkt, huch, so einfach kann es sein. Und ja, so einfach kann es sein.
Vielen Dank, Turit.
Danke dir.
Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und liken überall, wo es Podcasts gibt. Und wer mag, kann mir gern schreiben an info@familiebleiben.de oder über Social Media mit Themenvorschlägen und Fragen. Dankeschön. Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc Tort Bielefeld, Redaktion Isabel Lütkehaus.